Impulse. Der KPMG-Podcast.
Hybride Bedrohungen sind etwas, von dem wir heute sehr viel schon in den Medien lesen. Was genau aber dahinter steckt und wie Sie sich als Unternehmen davor schützen können und welche Aufgaben damit verbunden sind, das wollen wir heute im Gespräch mit Sönke Marenz gemeinsam uns anschauen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Cybersecurity-Podcast-Reihe Impulse einordnen können.
Also das European Center of Excellence for Countering Hybrid Threat ist das Ergebnis eines EU-Ratsbeschlusses von 2016. Und in dem Ratsbeschluss wurden die Nationen aufgefordert, eine Forschungseinrichtung zu gründen, die sich mit den damals noch eher neuen hybriden Bedrohungen auseinandersetzt und dann auch Vorschläge an die Mitgliedstaaten gibt, was man dagegen tun kann. Und das Ganze wurde dann in 2017, 2018 umgesetzt. Wir haben angefangen mit neuen Mitgliedstaaten. Österreich ist unter anderem auch ein Mitgliedstaat des Centers. Und jetzt im Jahr 2022 haben wir 31 Mitgliedstaaten. Und bei uns kann jeder Mitglied werden, der entweder in der EU oder in der NATO Mitglied ist. Und die Aufgaben sind, so ähnlich wie dieses Thema Hybrid, im Grunde genommen sehr, sehr weitfassend, sind Forschungsaufgaben. Aber auch, wir bieten auch Trainings an für Nationen, zum Beispiel, wie schütze ich meine Wahlen, weil wir auch dort hybride Beeinflussung haben. Wie kann ich militärische Übungen unterstützen, dass das Militär auch erkennt, dass die modernen Konflikte gerade im Vorfeld, bevor es zu einer richtigen Auseinandersetzung kommt, auch schon getragen sind von hybriden Bedrohungen. Es gibt auch ein eigenes Wort dafür, Hybrid Warfare, wie man damit umgehen kann und wie die ihre Ausbildung verändern können, und dabei beraten wir auch.
Also so wie ich es jetzt verstanden habe, die Kernaufgabe ist Forschung, ist Analyse, ist eigentlich die Vorbereitung bzw. die Beschäftigung mit dem Thema hybride Konflikte, um in weiterer Folge dann daraus lernen zu können, wenn ich es richtig eingeordnet habe.
Ja, in dem Feld. Wir haben dazu verschiedene Forschungsstränge. Wir haben eine allgemeine Forschungsabteilung, wir haben eine Abteilung, die sich mit Ausbildung und Trainings beschäftigt. Und das, was im Grunde genommen in den Forschungsabteilungen, und ich leite die für Strategie und Verteidigung, also quasi die eher die militärische Brille aufhat. Aber Kollegen von mir beschäftigen sich auch mit Resilienz und mit Beeinflussung, Influencing von der anderen Seite. Also was passiert da tatsächlich auch schon im Nahbereich oder im tagtäglichen Leben um uns herum, um das tatsächlich auch erkennen zu können.
Wenn Sie sagen, mit der Beschäftigung, was passiert im Umfeld, darunter würde ich mir vorstellen, so verstehe das, was draußen abgeht, verstehe das, was draußen passiert, und verstehe die Aktionen, die die einzelnen Akteure in dem Fall setzen, und lerne die Auswirkungen davon kennenzulernen, wie du dann handeln musst. Oder muss ich es anders interpretieren?
Also wir haben ein Grundlagendokument geschrieben, ein Framework, das man auch auf unserer Webseite herunterladen kann. Und dabei haben meine Kollegen, und das war vor meiner Zeit, bevor ich im Center gewesen bin, im Grunde genommen 30 verschiedene Ansätze gefunden, wo wir hybride Akteure ermitteln konnten. Und die konnten einerseits staatlicher oder nicht staatlicher Seite sein. Weil zum Beispiel die russischen Troll-Factories, also diejenigen, die plötzlich auf Twitter ihnen antworten zu einem bestimmten Thema oder bestimmte Meinungen nach vorne treiben. Oder die russischen Hackerfabriken, die mal staatlich handeln und mal nicht staatlich handeln.
Stelle ich es mir durchaus als relativ komplexes Thema vor, oder interpretiere ich es als relativ komplexes Thema, was durchaus schwierig ist, herauszufinden, wer ist jetzt überhaupt wie einzuordnen, beziehungsweise auch, wie Sie gesagt haben, diese 30 verschiedenen Bereiche und 13 gesellschaftlichen Dimensionen und Domänen, das ist ja doch ein sehr, sehr breites Umfeld. Ist es da überhaupt noch möglich, den Überblick zu erhalten, oder wie behalte ich den Überblick dabei?
Zum einen, indem wir forschen, indem wir mit Forschungspartnerschaften eingehen und uns auch im Grunde genommen sehr weit vernetzen. Also wir haben zum Beispiel im Bereich Hybrid Cyber 400 Experten, mit denen wir diskutieren, ob die irgendwas gesehen haben oder uns sagen, da ist irgendwas aufgefallen, können wir das unter dem Dach Hybrid, ne, oder ist das eine ganz normale Straftat? Und daran im Grunde genommen erkennen, da tut sich irgendwas. Aber das gibt es auch in Bereichen wie Beeinflussung, gesellschaftliche Beeinflussung, dort mit Experten zu reden. Auch im Militärbereich, wo militärische Experten sagen, also das ist jetzt komisch, was hier passiert. Dann könnt ihr uns da vielleicht sagen, was steckt dahinter?
Gibt es solche Beispiele auch auf der zivilen Seite, beziehungsweise wenn wir jetzt in Richtung Unternehmen schauen, nachdem wir auch Zuhörer haben, die von Unternehmen kommen und Unternehmensvertreter sind, sehen wir da Ähnliches?
Das ist halt mal die Frage, zum Beispiel Ransomware-Attacken auf Unternehmen. Zum einen hat man immer so ein bisschen den Eindruck, dass sie wie mit der Gießkanne erfolgen. Und da reicht es ja für die andere Seite aus, eine reine Beeinflussung einer Gesellschaft. Wenn Sie 2, 3, 4 Krankenhäuser mit einer Ransomware besetzen, dass die nicht mehr in der Lage sind, im Krankenhaus ihre IT-Services tatsächlich abzurufen, dann hempert das einen Bereich in einer bestimmten Region. Aber es ist noch nicht deutschlandweit oder Österreich. weit. Aber für dieses Unternehmen ist das ein tatsächlicher Schaden. Die Frage ist, ist das jetzt gesteuert oder war es nur die Zufälligkeit, dass man einen Bereich gesucht hat oder sich ausgesucht hat und festgestellt hat, dort können wir genau diese Maßnahme platzieren, weil es nicht darum geht, nicht alles ist gesteuert. Auch Wahlbeeinflussungen sind heute nicht mehr in der Form, wie zum Beispiel in den USA, wie wir es gesehen haben, oder beim Brexit, wo es manchmal nicht nur darum geht, eine bestimmte Seite zu unterstützen, sondern gegebenenfalls beide Seiten so zu unterstützen, dass sie einen Keil dazwischen treiben. Und da kann im Grunde genommen eine Firma sowohl Objekt als auch Subjekt werden. Also das Objekt eines Angriffes oder wenn erkannt wird, dass diese Firma für eine bestimmte Value Chain wichtig ist, dass man sie rausnimmt. Wenn sie Maersk nehmen, da war es ja mehr ein Unfall. Ne, denen hat man ja, die haben ja im Grunde genommen diesen Virus bekommen über die Software, mit der sie normalerweise ihre gesamte Abrechnung machen, ihr gesamtes Accounting. Und die waren Opfer einer solchen Attacke. Das Ziel lag in der Ukraine, aber der Schaden hat sich weltweit ausgewirkt.
Also es ist so, wie ich es jetzt wahrnehme, nicht so leicht einzuordnen, ob es jetzt schon ein hybrider Konflikt ist oder nicht. Wir haben in unserer Studie diesmal auch abgefragt, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Ihrer Unternehmenskommunikation und gezielten Cyberangriffen gegen Ihr Unternehmen? Und da war eine interessante Beobachtung, dass jedes 10. Unternehmen, das wir befragt haben, hier einen klaren Zusammenhang gesehen hat. Das bedeutet also, das Unternehmen ist medial an die Öffentlichkeit gegangen mit einer Pressemeldung und in weiterer Folge ist dann ein Cyberangriff passiert. Können wir das nun auch als hybriden Konflikt bezeichnen oder ist das die Vorstufe oder wie sollen wir das einordnen?
Also bis zum 24.02., wenn wir uns jetzt mal nur auf Russland beschränken, weil China hat auch ähnliche Interessen, gerade im ökonomischen Bereich, also da Konkurrenten auszuschalten oder Märkte zu beeinflussen. Aber da muss man wirklich eine Analyse in den Einzelfall, in den Markt genau reinmachen, welches Segment wurde hier getroffen, was hat es im Grunde genommen gemacht. Sie müssen sich den hybriden Akteur vorstellen, fast wie ein Zahnarzt, der auf der Suche ist nach dem Zahn mit dem Nerv, der wehtut. Und in dem Moment, wenn er den gefunden hat, dann tickt er dort weiter. Geht dort genau rein, weil er dann merkt, dort entsteht ein Schmerz. Manchmal kann es aber auch nur sein, dass es gerade gepasst hat.
Also das heißt, das Momentum, das da entsteht, ist sowas wie der Tsunami, den am Ende des Tages niemand brechen kann und die Welle schwappt über einen drüber und man ist eigentlich davor mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert, so fasse ich das zusammen.
Also man ist nicht schutzlos ausgeliefert, man muss dann aber sich auf seine Unternehmenskommunikation, man muss ja auch überwachen. Also man darf dann im Grunde genommen das nicht laufen lassen, sondern man muss dann schon Profis haben, die in der Lage sind, einen solchen Shitstorm wieder einzufangen, weil ansonsten wird aus einem kleinen Feuer ein Flächenbrand.
Gibt es irgendwelche Plattformen dafür aus Ihrer Sicht, die da besonders prädestiniert dafür sind?
Drück's mal so aus, der hybride Akteur erwischt Sie da, wo Sie kommunizieren. Er sucht Sie, er findet Sie und geht dort weiter. Und das kann jede Plattform sein. Das kann Instagram sein, das kann Facebook sein. Ne, überall dort, wo sich Menschen heutzutage treffen. Und deswegen haben Social Media Plattformen ja eine sehr große Wirkbreite.
Welche Verantwortung hat man hier eigentlich als Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern?
Also wenn wir davon reden, dass moderne Unternehmen eine Fürsorgepflicht haben, dass sie sich um ihren Mitarbeiter kümmern, dass das Potenzial unserer Unternehmen in dem Wissen der Mitarbeiter redet, braucht es einen Dialog.
Generell ein sehr schwieriges Terrain, in dem wir uns eigentlich bewegen und die Handlungen, die man setzt oder die Maßnahmen, die man setzt, natürlich sehr wohl überlegt sind, weil man ansonsten natürlich in der Einschränkung wieder der persönlichen Freiheiten ist. Also wie ich Sie verstehe, so ein äußerst schwieriges Terrain, wo wir uns bewegen.
Und es gibt Möglichkeiten, wenn Sie zum Beispiel in den nordischen Staaten gucken, die haben zum Beispiel einen KI-Führerschein eingeführt, dass die Menschen sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, dass sie verstehen, wie funktionieren diese Algorithmen, die ihnen bestimmte Dinge, ja, entweder bei Facebook oder bei Twitter oder sowas dann zeigen, aber auch eine Art Digitalisierung, dass man also seinen Mitarbeitern klar macht, ne, was passiert da eigentlich bei Social Media, was ist Meinungsbildung, wie funktioniert das, ne, wie kann etwas plötzlich kippen. Nicht, dass man ihnen vorschreibt, was sie machen dürfen, sondern sie einfach dafür sensibilisiert, wie geht man damit um und was können mögliche Konsequenzen dann am Ende sein, selbst wenn man das Ganze nicht will.
Man kann es zusammenfassen, auch als Tipp für die Unternehmen, wenn ihr merkt, dass ein Shitstorm oder dass irgendwo eine Desinformationskampagne gegen euch läuft, fangt früh an, hier mit Fakten letztendlich entgegenzuwirken, um die Kontrolle über die Kommunikation zu behalten. Also das heißt, vom Reagieren ins Agieren zu kommen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja. Ja, was auch klar sein muss, ist, dass was perfide dabei ist, dass gegebenenfalls der hybride Akteur ja schon nach 3 oder 4 Stunden raus ist. Und die Lawine weiterläuft mit Leuten, die jetzt nur aufschalten, während er sich schon sein nächstes Ziel sucht. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ganz früh reinzukommen.
Wir haben natürlich jetzt in diesem Konflikt auch sehr viele Cyber-Operationen und Ähnliches gesehen. Es ist spezielle Schadsoftware wie Hermetic Whisper, Hermetic Viper und Ähnliches produziert worden. Die werden halt momentan stark gerade bei den Konfliktparteien eingesetzt. Inwieweit sollten Unternehmen sich darauf schon vorbereiten oder inwieweit ist auch damit zu rechnen, dass der Zeitpunkt kommt, wo diese Unternehmen treffen, sei es eher kurzfristig oder dann, wenn eben der Konflikt vorbei ist?
Das ist halt die große Frage, wie wir das Thema in Zukunft gesellschaftlich ankommen. Der Diskurs wird ja in Deutschland auch geführt und manche sagen, eigentlich müsste das BSI, ne, also unser Institut, was dafür ist, ne, Zero Day, ne, Schäden sofort bekannt machen, dass die Unternehmen sich dafür bereitstellen. Und wahrscheinlich müsste man auch mal irgendwann wieder in die Produkthaftung gehen und diejenigen, die solche Produkte bauen, in dem Moment dann sagen, so, jetzt habt ihr 15 Tage Zeit, und löscht das, weil ansonsten haftet ihr für die Schäden, die dann da kommen werden. Ne? Weil zu sagen, ich haue jedes Stück Software einfach raus, aber Software ist halt auch komplex. Ne? Und wenn Sie da mit Experten reden, und ich habe mal Informatik studiert, das ist aber schon 30 Jahre her, wenn man gesagt hat, 30%, ne, weil Sie irgendwas zusammenklopfen, Sie wissen ja nicht, wo Sie die Bibliothek herkriegen oder so, aber die funktioniert gerade, was sie für Seiteneffekte hat und Ähnliches, das wirklich in den Griff zu behalten, auch in großen Projekten, ist schon eine Schwierigkeit. Aber hier auch diese Vernetzung von IT-Sicherheitsexperten, die ist auch wichtig. Und auch wieder mehr dieses Zusammenrücken. In Deutschland war ja der Chaos Computer Club mal eine Zeit lang auch eher gegen den Staat eingestellt, ne, und hat dem Staat ja mal vorgeführt, ne, wie schlecht der im Bereich der Digitalisierung ist. Aber das kann man natürlich auch als positive Kraft sehen. Und wir sehen jetzt gerade Ideen auch aus dem Bereich, die zum Beispiel sagen, vielleicht brauchen wir eine Cyberhilfswehr, ähnlich wie die Freiwillige Feuerwehr. Menschen, deren Hobby das ist, deren Potenzial wir schöpfen können, weil die Firmen das gar nicht mehr tragen können. Aber wenn Sie auf den Schlag an der Universität 2500 Rechner neu aufsetzen wollen, na, wie viele IT-Unternehmen wollen Sie denn beauftragen in Ihrem Umfeld, bis Sie alle haben? Aber wenn Sie da Freiwillige kriegen, hat natürlich auch ein Restrisiko. Was macht der auf dem Rechner oder Sie auf dem Rechner? Aber im positiven Sinne, genauso wie ein technisches Hilfswerk oder ein Freiwilliges Feuerwerk, ist das natürlich auch Potenzial, was man heben kann. Also da kommen auch kluge Ideen, die man da nutzen kann für Verteidigung oder für Schutz im 21. Jahrhundert, wenn man das Wort Verteidigung vermeiden möchte.
Wie weit darf und soll sich da der Staat eigentlich dann in die Wirtschaft einmischen? Gibt es eine Grenze, wo wir sagen, bisher und nicht weiter, oder soll es doch stärker hier Unterstützung durch den Staat geben?
Jetzt kommt immer darauf an, in welchem Bereich und wie. Natürlich ist die freie Marktwirtschaft ein großes Gut. Ne? Aber wenn man immer dann den Staat ruft, wenn man anfängt, Verluste zu machen, weil sowas passiert ist, aber auf der anderen Seite den Staat ablehnt, ich glaube, man braucht eine Balance. Und diese Balance ist halt ähnlich wie auch bei der freien Meinungsäußerung zwischen Freiheit und Sicherheit. Und es ist immer ein Dilemma. Ne? Wenn Sie Freiheit zu sehr einschränken zugunsten der Sicherheit, ne, dann haben Sie keine Freiheit mehr. Wenn Sie aber die Sicherheit vernachlässigen, dann kann die Freiheit missbraucht werden. Und das Ähnliche ist im Grunde genommen ja auch im Marktbereich. Ne? Und das ist halt eben, ich würde es über Vernunft versuchen, nicht über Zwang. Ne? Und Zwang nur an den Stellen, wo man auch sagen muss, ihr seid eine kritische Industrie. Ne? Ihr könnt eure IT nicht offen lassen. Ihr müsst auch bestimmte Schutzmaßnahmen treffen. Und wenn wir hinterher feststellen, ihr habt die nicht getroffen, dann ziehen wir euch dafür schon zur Verantwortung. Also dieses Vernunft mit, naja, Zwang da womöglich. Aber wirklich jetzt komplett in den Markt reinzugehen, hilft uns auch nicht. Aber natürlich auch das Bewusstsein von staatlicher Seite schaffen, dass bestimmte Lieferketten und Ähnliches auch eine Sicherheitsrelevanz haben. Oder Vorgänge auch im legalen Bereich. England ist ein schönes Beispiel. Dort haben Forscher das Problem und Journalisten, dass sie, sobald sie im Bereich der Oligarchen forschen, sie von englischen Rechtsanwälten mit Klagen überzogen werden. Da ist das Rechtssystem eigentlich nicht gemacht worden, aber es sind englische Rechtsanwälte gegen englische Bürger. Und da muss man dann halt auch an die Vernunft des Rechtsanwalts beten. Ist es wirklich den nächsten Auftrag tatsächlich wert, was ich hier mache? Verkaufe ich nicht das, was wir als Freiheit haben? Und das große Problem ist der Demokratie, die sich schwierig gegen die verteidigen kann, die ihre Mittel nutzen, um sie abzuschaffen. Und freier Markt funktioniert auch nur mit Demokratie.
Es ist ein schwieriger Balanceakt, aber am Ende geht es darum, die eigenen Werte bzw. das eigene Souverän entsprechend zu unterstützen und nicht gegen das eigene Souverän zu arbeiten, weil am Ende des Tages ist man Bürger dieses Landes oder ja, Bürger dieses Staates und den gilt es am Ende des Tages zu verteidigen.
Ein schönes Schlusswort, aber ganz schwierig durchzuhalten.
Dann machen wir ein einfacheres Schlusswort, um es durchzuhalten. Wenn wir uns in einem Jahr nun wieder treffen und wenn wir uns in einem kalten Krieg mit Russland befinden, was werden wir uns wünschen, schon jetzt getan zu haben?
IT-Sicherheitsmaßnahmen zu stärken und ein Bewusstsein dafür in den sozialen Medien zu schaffen, dass der Umgang mit sozialen Medien ein bisschen Vernunft braucht und auch Kritik, so wie Sie das ja vorhin auch mal angesprochen haben. Die kritische Auseinandersetzung ist das, was mir gezeigt wird, tatsächlich war. Und dafür ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass dieser Krieg, obwohl er jetzt 1500 Kilometer im Osten scheint, auch nächstes Jahr, in diesem einen Jahr, dann plötzlich hier sein könnte. Durch die sozialen Medien, dass die Gesellschaften unter Druck kommen, dass wir Demonstrationen erleben und Ähnliches. Nehmen Sie die Trucker in Kanada oder die Gelbwesten, die natürlich am Anfang berechtigte Interessen haben, aber die von anderen dafür genutzt werden, dass dann im Grunde genommen sowas entsteht. Also dieses, den Umgang mit sozialen Medien, aber auch die Fähigkeit der Abschreckung, und das ist ja das, was gerade auch diskutiert wird in Österreich und in Deutschland, der militärischen Abschreckung, diese wieder aufzubauen. Weil sie muss glaubhaft sein. Alles, was nicht glaubhaft ist, wird von jemand anders hinterfragt.
Ein wunderschönes Schlusswort mit dem Bild glaubhaft. Ich fasse zusammen, wir müssen das Thema Informationssicherheit glaubhaft angeben, damit wir die Resilienz und die Souveränität unseres eigenen Staates, des Landes aufrechterhalten, um hier auch die Voraussetzungen entsprechend zu schaffen, dass die Informationen, die wir haben, sicher verarbeitet werden, beziehungsweise hier auch den kritischen Diskurs und die kritische Auseinandersetzung damit weiterhin aufrechterhalten, um als Demokratie letztendlich weiter bestehen zu können. Ich sage herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Es waren sehr viele interessante Einblicke, die wir hier gemeinsam diskutieren durften. Vielen Dank für den Austausch. Alle Details beziehungsweise unsere Studie gibt es unter www.kpmg.at/cyber. Dort gibt es die aktuelle Studie zum Download zum Thema Cybersecurity in Österreich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich bis zum nächsten Mal.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.